Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Mein Name ist Michael Mertin. Ich bin seit etwas über einem Jahr, genau gesagt seit Anfang Mai 2025, der Vorstandsvorsitzende, also der CEO von der AT&S AG mit Sitz in Leoben.
Und Sie sind auch dabei und verantwortlich für den Umbau.
Das ist richtig. Das ist einer der Gründe, warum ich auch gekommen bin, weil das auch eine spannende Herausforderung ist, ja.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Jahreszahlen 2025, 26 gibt es zu besprechen. AT&S rechnet dank KI-Boom mit Gewinnsprung, aber vorerst keine Dividende. Okay, darüber haben wir schon uns beim letzten Interview unterhalten. Operativ läuft AT&S deutlich besser, aber die ausgewiesenen Vorjahrsvergleiche sind wegen des Hansa-Verkaufes und der Währungseffekte eigentlich ziemlich verzerrt. Ich glaube, für das Interview ist genau diese Trennung wichtig. Operative Erholung versus Bilanz- und Kapitalmarktrisiken. Wie sehen Sie diesen Zukunftspunkt?
Also zunächst mal, wenn ich ein bisschen korrigieren darf, ja, der KI-Boom ist ein Thema, was uns trägt, aber wir sehen im Moment eine Profitabilität und auch ein Wachstum auf der ganzen Bandbreite unserer Geschäfte. Das hat mit unserer klaren Positionierung als Innovationspartner für unsere Kunden zu tun und weniger wie in der Vergangenheit als ein Lieferant nur für unsere Kunden. Insofern, diese Art auf Kunden zuzugehen, haben wir jetzt in der ganzen Breite angewandt. Das ist sehr erfolgreich. Und das ist eben auch erfolgreich für das klassische Leiterplattengeschäft, unter anderem natürlich auch zur Absicherung unserer Standorte in Österreich. Ja, Sie haben nach den vergleichbaren Zahlen gefragt. Durch den Ansatzverkauf ist einiges verzerrt. Der Dollarkurs in der Schwankung übers Jahr hat auch einiges verzerrt. Wenn wir uns erstmal einfach den Umsatz angucken, der ist von 1,6 Milliarden auf 1,8 Milliarden gestiegen. Und das ist jetzt unter Constant Currency, also wenn man den Dollar mal gleich lässt, 21%. Das ist also die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, das, was wir produziert haben, zum 21% gewachsen. Um 50% unter der Rahmenbedingung, wir nehmen Ansa mal raus, das war ein Unternehmensteilverkauf, sind wir beim EBITDA, also bei dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen um fast 50%, um 49% gewachsen. Wir haben jetzt 418 Millionen EBITDA, das ist eine Marge von 23,3%. Und das, was ich versprochen habe, wir werden auch EBIT-seitig positiv, also nicht nur vor Abschreibungen. Wir haben es Schritt für Schritt, Quartal für Quartal geschafft, unsere Profitabilität zu steigern. Wir haben jetzt aufs Jahr gerechnet 66 Millionen EBIT erreicht. Das ist, wenn man es vergleichbar rechnet, ein Plus von 238% gegenüber dem Vorjahr. Und sogar sind wir netto profitabel gewesen, also nach Zinsen und Steuern sogar. Also das ist der Überschuss, der im Prinzip für die Aktionäre ist oder fürs Eigenkapital. Da sind wir die letzten beiden Quartale ebenfalls positiv gewesen. Besonders spannend, und das ist das, was ich immer versprochen habe, neben dem Thema, dass wir profitabel wachsen, ist, dass wir anders auch mit unserem Cash umgegangen sind. Wir haben unseren operativen Free Cashflow von minus 489, also fast minus 500, auf plus 236 Millionen Euro gesteigert. Das ist ein Unterschied von fast 700 Millionen Euro. Und damit sind wir nicht nur profitabel geworden. Damit haben wir auch in der Lage gewesen, unsere Investitionen selber zu finanzieren. Und wir müssen keine weiteren Schulden aufbauen.
Ja, danke für die Zahlen. Das zeigt ja auch, und wenn man das vierte Quartal nochmal anschaut, Sie haben es ja genannt, Umsatz plus 21%, positives Nettoergebnis 13,7 Millionen Euro. Also was ich vorhin sagte, Treiber KI, High-Performance-Computing und IC-Substrate, also KI-Fantasie, ist das nur was vom Markt, was vom Aktionär getrieben wird, von Analysten?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja das Glück, einer derjenigen zu sein, der mit diesen ganzen großen KI-Unternehmen, insbesondere den Tech-Unternehmen in den USA, auch persönlich reden darf. Und da auch mit dem Management. Wir sind am Anfang dieses gesamten KI-Trends. Das heißt also, die Investitionen steigen weiter. Wir werden 2026 dort alleine von den Top 5, 6 Unternehmen aus den USA eine Investitionssumme von etwa 780 Milliarden Dollar sehen. Und das ist nochmal eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Und das geht weiter. Was macht mich zuversichtlich? Die Gespräche mit dem Top-Management, mit den Vorständen dieser Unternehmen, die eben nicht nur Technologie investieren und technologieverliebt sind, sondern die erzählen und sprechen mit mir über die Anwendungen. Was mache ich mit der KI später? Das heißt, die haben sehr, sehr genaue Businessvorstellungen und Geschäftsvorstellungen von der Applikation nachher. Und wenn man sich das anguckt und kombiniert mit den Entwicklungsroadmaps, was passiert die nächsten 5, 6 Jahre auch technologisch, dann bin ich sehr, sehr sicher, dass dieses ein Einstieg für uns ist in einen Megatrend, der uns doch etliche Jahre tragen wird. Und wir alle, wir als Bürger, wir als Benutzer von Technologie werden das spüren.
Hätten Sie dazu ein Beispiel? Also bisher hätte ich gesagt, was machen Sie? Ich hätte Sie vorgestellt, Sie sind Hersteller von High-End-Leiterplatten, IC-Substraten. Die Produkte stecken dann in Smartphones, Computer, Servern, KI-Infrastruktur, Autos, Industrieelektronik, Medizin, Luft, Raumfahrt. Wo geht denn der Trend hin? Ist es dann auch physische KI, Roboter und mehr?
Ja, KI wird auch für Robotik angewandt. Also auch die Unternehmen, die so Humanoid-Roboter bauen, beschäftigen sich intensivst mit eigenen KI-Zentren, mit eigenen KI-Modellen und dann aber auch mit der entsprechenden Anwendung, mit dem Runterbrechen der KI-Strukturen in die Roboter rein. Das heißt, das wird nachher dezentral zur Anwendung kommen. Das ist ein sehr, sehr großes Feld und deshalb sage ich, wir alle werden damit in Berührung kommen, eben nicht nur, wenn wir auf dem Handy mal mit irgendeiner KI spielen, sondern es wird uns im Alltag begegnen. Es wird uns beim autonomen Fahren begegnen, es wird uns in der Automatisierung und der Robotik begegnen, es wird uns im Büro begegnen, es wird uns bei Versicherungen begegnen. Überall dort wird es zum Einsatz kommen und es wird ein Begleiter unseres Lebens sein. Es wird bei der autonomen Steuerung von Transportmitteln sein, wenn Sie Sendungen zugestellt bekommen, wenn Sie was bestellt haben, dann wird das zukünftig eben nicht mehr nur noch Transporter sein, der mit Menschen besetzt ist, sondern es werden dann auch mit KI gesteuerte autonome Transportsysteme sein, die zu Ihnen kommen. Und für diese gesamten Systeme machen wir einen wesentlichen Teil. Wir stellen nämlich die Kommunikation auch zwischen den Chips und dem Speicher und so weiter sicher. Das ist das, was unsere Substrate tun. Jetzt haben wir einen ganz netten Effekt dabei. In Zukunft wird die Performance dieser KI-Boards wesentlich aus der Kommunikationsgeschwindigkeit bestimmt. Die Chips kommen an ein gewisses Limit. Die sind eh schon extrem schnell. Der limitierende Faktor ist heute, wie schnell können Chips untereinander kommunizieren und wie schnell können Chips mit dem Speicher kommunizieren. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Denn wir sind diejenigen, die die Kommunikation sicherstellen und wir sind diejenigen, die dann auch eben diese großen Substratstrukturen in Zukunft herstellen, auf denen viele Chips gleichzeitig direkt miteinander kommunizieren können. Dazu müssten auch unsere Leiterplatten oder Substrate viel, viel fähiger sein als heute noch. Das heißt, wir werden Komponenten, oder das machen wir heute schon, wir bilden Komponenten, bringen die ein in die Leiterplatten, in die Substrate, sodass man diesen gesamten Kommunikationsprozess besser gestalten kann. Es gibt eine weitere Herausforderung. Diese ganzen Chips brauchen extrem viel Strom, viel Leistung. Und arbeiten bei einer geringen Spannung. Jetzt wird es ein bisschen technisch, deshalb werden die Stromstärken so hoch. Wir haben also teilweise über 1000 Ampere heute schon Stromstärke, um einen Chip zu versorgen. Das ist mehr als ein Supercharger für ein Elektroauto an Stromstärke hat. Die Stromstärke definiert die Kabeldicke. Jetzt können Sie sich vorstellen, es ist jetzt sehr attraktiv, dass man Bauelemente hat, die diesen Strom von außen bei einer höheren Spannung hereinbringen, dann transformieren auf die geringe Spannung, sodass direkt am Chip nur diese hohen Ströme stattfinden. Das bringt viel Effizienz, das spart Energie. Und diese Mini-Transformatoren auf der Basis von Halbleitertechnologien, von modernen MOSFETs, zum Beispiel auf Silizium-Carbid-Basis, die bauen wir ein in kleinste Leiterplatten, sodass die direkt in die Nähe von den Chips montiert werden können, auf die Substrate, um hier bessere Energieversorgung zu machen. Sie sehen also, dass wir nicht nur mit den Substraten im Moment erfolgreich sind, sondern zunehmend diesem ganzen Umfeld auch mit Leiterplattentechnologie. Das machen wir beispielsweise hier in Österreich und versorgen von hier aus einzigartig übrigens die Welt mit solchen Produkten.
1000 Ampere, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Wie kriegen Sie dann die Temperatur im Griff?
Das ist genau eine der großen Herausforderungen, die Temperatur in den Griff zu kriegen, ist eins. Es ist sehr viel Kupfer in diesen gesamten Leiterbahnstrukturen. Da sind also extrem viele Lagen. Das können bis zu 80 Lagen sein. Jede dieser Lagen ist mit bis zu einigen Millionen Löchern mit den Lagen darunter verbunden. Und das alles ist mit Kupfer aufgefüllt. Das heißt also, Kupfer für die Datenübertragung, für die Stromübertragung ist erstmal ein tolles Material, um Wärme abzuführen, ist die eine Sache. Es wird aber auch ganz speziell bei uns simuliert und designt. Wir haben also, das ist eine der wenigen, der Hersteller, im Bereich unserer Entwicklung, Fachleute, auch entsprechende Software. Mittlerweile arbeiten wir auch hier mit KI, um diese Effekte genau zu simulieren und auch die Designs zu optimieren auf diesen Stromtransporten, auf den Wärmeabtransport. Dabei muss auch so eine Leiterplatte extrem gerade bleiben, denn es ist ja nachher, oder auch ein Substrat, es ist ja nachher nicht ein Siliziumchip da drauf, der besteht aus einem Kristall. Das heißt, das darf sich nicht biegen. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, wo wir besonders innovativ sind und auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um das überhaupt zu ermöglichen.
Gibt es denn genau genügend Materialien, die Sie brauchen, oder gibt es da irgendwo einen Engpass?
Es gibt aktuell auf der Welt einige Engpässe, und zwar eins der Basismaterialien, aus denen diese High-End-Leiterplatten, wir nennen sie Substrate, bestehen, sind extrem feine Glasfasermatten. Das ist ein Thema, was im Moment auf der Welt ein bisschen knapp ist. Wir haben das sehr frühzeitig gesehen und haben mit unseren Kunden zusammen diese Supply Chains, also unsere Zulieferketten, nicht nur analysiert, sondern wir sind auf unsere Zulieferer zugegangen, haben neue Materialien qualifiziert, haben neue Zulieferer qualifiziert und haben in gemeinsamen Absprachen uns auch entsprechend Material gesichert. Wir könnten aktuell im ersten Quartal unseres neuen Geschäftsjahres etwas mehr produzieren, wenn wir etwas mehr Material kriegen könnten. Aber wir sind in einer komfortablen Situation, trotzdem Wachstum zu zeigen. Wir denken, dass das für uns diese Situation in der Mitte des zweiten Quartals, also irgendwann im Sommer, späten Sommer, wieder so ist, dass wir voll produzieren können, keine Limits mehr haben. Nichtsdestotrotz planen wir in diesem Jahr zwischen 30% und 35% Wachstum.
Und für das Wachstum müssen Sie Ihre Werke so ein bisschen ausbauen. Kunming, Leoben, Chongqing, also der bessere Ergebnissprung kommt dann, wenn die Anlaufkosten sinken und die Auslastung steigt. Wie weit sind Sie denn da ausgelastet und was müssen Sie da noch investieren? Und Sie prüfen ja auch Hybridinstrumente, 500 Millionen Euro. Wie weit sind Sie da?
Also fangen wir mal bei den Investitionen und Auslastungen an. Wir sind in der historisch schlechten, aktuell guten Situation, dass wir noch nicht überall voll ausgelastet waren. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, wir laufen in die Vollauslastung zunehmend rein. Das heißt aber, wir haben Werke, wo wir noch Lücken investieren können. Das heißt, wo wir noch zusätzlich investieren können, um Lücken zu schließen. Das ist etwas, was wir in China machen. Wir bauen doch ganz neue Produktionslinien auf, aber in bestehenden Werken. Das macht es natürlich relativ gesehen günstiger. Und unsere Ad-Hoc-Meldung gestern Abend, die sagt nichts anderes, als dass Kunden von uns bereit sind, das mitzutragen. Das heißt also, die Investition mit zu bezahlen. Dieses Bezahlen heißt, das läuft bei uns durch den Umsatz und auch durch die Gewinn- und Verlustrechnung und führt auch zu außerordentlichen Gewinnen. Nichtsdestotrotz sind wir auch in der weiteren Produktion mit diesen Produkten profitabel. Also das, hier füllen wir die existierenden Kapazitäten maximal aus. Wir bauen im Moment auch unsere Werke in Hinterberg nochmal um, also in Leoben, um hier die Kapazitäten zu erhöhen für diese kleinen Mikrotransformatoren, also für die Leistungselektronik, Power-Elemente, die ich eben versucht habe zu beschreiben. Diese Investitionen sind auch eingeplant. Wir werden in dem bestehenden Werk in Kulim, was mit AMD zusammen aufgebaut wurde, sind wir ebenfalls im Moment dabei, dieses voll zu investieren, voll auszulasten. Das sind Teile von diesen 400 Millionen an CapEx, die wir für dieses Jahr prognostiziert haben. Die Finanzierung hat einen völlig anderen Sinn. Wir waren Cashflow-positiv im abgelaufenen Geschäftsjahr und wir streben an, auch in diesem Jahr wieder Cashflow-positiv zu sein. Das war eins meiner Versprechen bei meinem Amtsantritt. Das heißt, die Refinanzierung, die brauchen wir eigentlich nur in Anführungszeichen, um bestehende Kredite zu besseren Konditionen zu ersetzen. Also nicht, um neue Schulden on top zu machen, um damit überhaupt erst Investitionen zu ermöglichen, sondern die neuen Investitionen, die machen wir mit unseren Kunden und aus unserem Cashflow. Hier haben wir Finanzierungsinstrumente etwas älterer Art. Die werden nach einer gewissen Zeit teurer. Wir haben einen sogenannten Hybridbond, 350 Millionen Euro Volumen, der zwar unbegrenzt läuft, aber nach einer gewissen Zeit im Zinssatz steigt. Das würde bald stattfinden. Und wir haben heute die Chance, uns mit ähnlichen Instrumenten entweder mit einem neuen Hybridbond und oder mit einer Hybrid-Wandelschuldanleihe hier diese Schulden zu ersetzen und mit deutlich geringeren Zinsen. Das werden wir natürlich nutzen.
Ja.
Also es geht nicht um den Aufbau zusätzlicher Schulden, sondern es geht um die Ersetzung bestehender Instrumente.
Ich hatte eine Frage vorbereitet.
Zu günstigeren Konditionen.
Ich hatte eine Frage vorbereitet, die kann ich eigentlich damit streichen, weil sie schon erklärt wurde. Sie hieß, ab welchem Verschuldungsniveau würden Sie Investitionen bremsen? Die Frage ist überflüssig.
Ja, die Reise geht in die andere Richtung. Also, wir streben an, dass wir das im Verschuldungsniveau, was man typischerweise misst in dem EBITDA, das ist also dieses Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, das ist praktisch das Ergebnis, was man zur Verfügung hat, um Schulden zu tilgen. Das misst man an der Schuldenhöhe, da macht man den Quotienten draus. Und der war im vergangenen Jahr, also bevor mein Amtsantritt, war das mal irgendwo bei 5. Das ist schlecht. Das heißt, wir haben sehr viel Schulden in Relation zum Profit. Das ist im Durchschnitt des abgelaufenen Jahres etwa bei 3,2 und wir planen im neuen Jahr diesen Quotienten auf deutlich unter 3 zu bringen. Das heißt also, dadurch, dass wir profitables Geschäft haben und Cash generieren, schaffen wir es nicht nur, die Schulden konstant zu halten, sondern wir generieren zunehmend mehr Profit bei nicht steigenden Schulden. Wir werden das Eigenkapital auch in Zukunft jetzt mal, was wir auch in diesem Geschäftsjahr mit Sicherheit sehen werden.
Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview, bevor wir dann zur Schlussfrage kommen. Ich würde mal es so zusammenfassen. Die größten Chancen bei Ihnen sind KI-Substrate und Engpassproduktion. Also wenn die Nachfrage nach KI-Servern, High-End-Chips anhält, kann AT&S stark profitieren. Dann bessere Auslastung, neue Werke, Kunming, Leoben und Chongqing können den Ergebnissprung liefern, Anlaufkosten sinken. Und drittens der operative Hebel, also bei hohen Fixkosten kann zusätzlicher Umsatz überproportional auf EBITDA und EBIT durchschlagen.
Ja, wir können hier Dinge, die einzigartig sind auf der Welt und wir nutzen das, um auch diese Standorte entsprechend abzusichern.
Vielen Dank nach Leoben. Ja, für den Anleger bleibt AT&S ein spannender Hochfrequenztitel. Bisschen KI-Fantasy ist auch dabei. Herr Mertin, ich danke Ihnen.
Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und Interview. Vielen Dank.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.